Wir sind ja am Buch Josua und zwar haben wir heute Kapitel 10 vor uns. Wir haben bereits in der Übersicht gesehen auf dem Blatt, das ich ja schon länger mal ausgeteilt habe, wie das Buch Josua aufgebaut ist. Da haben wir gesehen, das Buch Josua zerfällt in zwei Hauptteile. Kapitel 1 bis 12, die Eroberung des Landes. Und Kapitel 13 bis 24, die Verteilung des Landes. Dieser erste Teil, Kapitel 1 bis 12, hat zwei Höhepunkte. Der erste Höhepunkt war, das könnte man als Höhepunkt bezeichnen, von dem, was wir schon gehabt haben. Ja, Jericho, die Belagerung von Jericho. Erste Festung im verheißenen Land, die auf so außergewöhnliche Art gefallen ist. Nun kommen wir zu einem zweiten Höhepunkt und das ist Kapitel 10, dieser gewaltige Sieg, wo die Sonne stehen geblieben ist bei Gibeon. Etwas absolut Einzigartiges in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und wir werden sehen, das große Thema in Kapitel 10 ist eben dieser einzigartige Sieg, den Gott Josua und dem auserwählten Volk gegeben hat. Wer liest uns mal Kapitel 10 vor? Bevor wir so etwas systematisch aufs Kapitel gehen, vorab eine Frage. Wir haben gesehen, wie diese fünf Könige exekutiert worden sind. Und dann haben wir gelesen, wie verschiedene Städte erobert worden sind. Und dann heißt es, dass der König von Hebron, Vers 37, geschlagen wurde. Und der König von Debir, in Vers 39. Ja, aber die waren ja doch gerade vorhin schon exekutiert worden. Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, die wurden ja da auf dem Schlachtfeld wurden die ersten fünf da, die fünf Könige geschlagen und dann in der Folge in einer zweiten Kampagne wurde Stadt um Stadt erobert. Und dann heißt es Hebron und sein König, Debir und sein König.
Vielleicht gab es einen Nachfolger, der eben auch nur König war und gar nicht mit dem Namen.
Ja, natürlich. Die werden ja nicht mit, der wird ja gar nicht mit Namen genannt, von Hebron und von Debir, wenn es da um die Eroberung der Stadt geht, sondern einfach samt seinem König. Natürlich, das war der Nachfolger. Aber in der liberalen Theologie nimmt man solche Dinge als Argument, um zu zeigen, seht ihr, da hat es Widersprüche, da sind verschiedene Quellen ineinander gearbeitet worden, das ist nicht von Josua und das sind verschiedene Überlieferungsschichten, die ein späterer Redaktor zusammengefügt hat, aber die stoßen sich an Dinge, was Helmut mit ein paar Sekunden Wartezeit uns gerade beantworten konnte. Das ist unglaublich. Also solche Dinge werden genommen und wird eine riesen Argumentation daraus gemacht, als wäre der Text nicht zuverlässig. Dabei gehen sie an dem Allernaheliegendsten schlicht vorbei. Gut. Also der Zusammenhang von Kapitel 9 und 10 ist wichtig. In Kapitel 9 hatten wir dieses Bündnis mit den Gibeonitern. Die List der Gibeoniter und wie sie dann ein Bündnis mit Israel gemacht hatten. Das haben wir letztes Mal behandelt. Und das gibt nun Anlass für andere Stadtkönige, dass sie sich ernst Sorgen machen. Jetzt haben sich Kanaaniter mit Israel verbündet. Die müssen dafür bestraft werden. Und so kommt es zu dieser Koalition, also zu dieser Verbündung von fünf Stadtkönigen miteinander und sie wollen die Gibeoniter schlagen. Und nun, weil Israel mit Gibeon einen Vertrag hatte, müssen sie sie nun schützen. Und das führt eben zu diesem gewaltigen Kampf gegen diese fünf Armeen. Der Ausgangspunkt der israelischen Armee war wo? Gilgal, Vers 7. Das ist ein Schlüsselbegriff. Von Gilgal gehen sie aus zum Sieg und das Kapitel 10 mit all diesen überwältigenden Erfolgen endet, Vers 43, und Josua und ganz Israel mit ihm kehrte in das Lager nach Gilgal zurück. Gilgal. Warum ist Gilgal wichtig? Also, da wurde die Beschneidung des ganzen Volkes vollzogen und erst nach der Beschneidung ging man von Sieg zu Sieg. Josua 5 war das. Und dann kam der Erfolg von der Eroberung Jerichos, Kapitel 6 und so weiter. Und zweitens in Gilgal, was ist noch sehr wichtig? Ja gut, das ist wegen der Beschneidung. Aber noch etwas in Gilgal.
Der Altar,
kein Altar, 12 Steine. Ja, 12 Steine wurden aus dem Jordan geholt und dort in Gilgal aufgestellt. Nun, die geistliche Bedeutung hatten wir ja schon gesehen. Die Beschneidung bedeutet eigentlich Gericht über die menschliche Natur. Die Beschneidung drückt aus, symbolisch, dass der Mensch nur fähig ist, wieder einen sündigen Menschen zu zeugen. Und darum, die Beschneidung, wo Blut fließt, drückt eigentlich das Gericht Gottes über die verdorbene menschliche Natur aus. Wer das anerkennt, ich habe Gottes Gericht verdient für das, was ich bin, von Natur aus, für mein sündiges Wesen, wer das akzeptiert, der hat die Voraussetzung für Sieg im Glaubensleben. Und der zweite Punkt, die Steine aus dem Jordan, erinnern daran, dass Israel durch den Todesfluss hindurchgegangen ist. Der Jordan ist der Todesfluss, er geht hinunter ins Tote Meer. Also, das Volk Israel musste durch das Jordanbett hindurchgehen, gewissermaßen in den Tod, und sie kamen wieder rauf, gewissermaßen zum Leben. Neutestamentlich bedeutet das, ein Christ weiß, ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus in Galater 2, Vers 20. Das heißt, er wusste, der Tod des Herrn Jesus am Kreuz, wo er das Gericht Gottes erduldet hat, das war eigentlich mein Tod. Christus hat sich mit mir identifiziert am Kreuz. Darum, ich bin mit ihm gekreuzigt, gestorben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist eigentlich das Hinaufkommen aus dem Jordanbett. Christus lebt in mir, der Auferstandene. Also wer sich bewusst ist, der Herr Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, aber er lebt und er lebt in mir. Das ist die Voraussetzung für Sieg im Glauben. Und darum ist es also ganz wichtig zu sehen, Vers 7, Josua zog von Gilgal hinauf und wenn alles vollendet ist, er geht wieder nach Gilgal zurück. Also, wir können sagen, in neutestamentlicher Sprache, wenn wir den Sieg im Glauben gehabt haben, dann machen wir uns wieder bewusst, aber das ist alles nicht wegen uns, weil wir so toll und gut sind, sondern weil der Herr Jesus durch sein Sterben und Auferstehen alles gut gemacht hatte. Nun, das führt uns zu einem weiteren Punkt. Gilgal ist der Ausgangspunkt in Kapitel 10. Ausgangs- und Endpunkt. Und da haben wir Steine. Aber ist uns aufgefallen, dass in diesem Kapitel Steine eine große Rolle spielen? Also Hagelsteine haben wir wo? Immer den Vers noch angeben, wenn es geht. Vers 11, jawohl. Was sind denn Hagelsteine? Wir kennen doch nur... Ja, gut, wobei es heißt sogar in Vers 11, da warf der Herr große Steine vom Himmel. Und dann wird von Hagelsteinen gesprochen. Große Steine vom Himmel, ja, gibt's sowas? Wie?
Also dicken Hagel gibt es schon.
Und Steine, richtig Steine vom Himmel? Meteoriten. Ja, Meteoriten. Ja, das gibt's schon. Normalerweise sind sie eher klein, glücklicherweise, und dann verglühen sie in der Atmosphäre. Aber das sind quasi Irrsterne. Die Meteoren sind also kleine Himmelskörper, die viel unstabiler sind als Planeten, weil sie so klein sind. Und wenn sie dann eben in die Nähe kommen von Himmelskörpern, kommen sie aus ihrer Bahn ab, kommen sie in die Nähe der Erde, kommen sie von ihrer Bahn ab, werden von der Erde angezogen, dann kommen sie auf die Lufthülle, durch das gewaltige Tempo, das sie haben, durch die Reibung in der Luft, verglühen sie dann. Und darum sehen wir sie nachts als Sternschnuppen. Aber wenn sie genügend groß sind, dann verglüht nur ein Teil, und die kommen runter als Meteoriten und können auch große Krater einschlagen.
Ja, meinen Sie, dass es solche waren, oder?
Ja, wenn es ausdrücklich heißt, dass große Steine vom Himmel gefallen sind, dann können wir durchaus eben an solche Meteoriten oder Meteoren denken, ja. Und im Heidentum spielt das auch immer wieder eine Rolle. Zum Beispiel, wo haben wir in der Bibel einen Meteoren, der verehrt wurde? Ja, die Frage ist natürlich eigenartig gestellt, aber wenn wir dann die Antwort haben, dann heißt es bei vielen, aha. Wie? Ja, wir sind schon auf den Spuren. Jetzt müssen wir noch wissen, wo in der Apostelgeschichte. Ja, bei dem Artemis-Kult in Ephesus, Apostelgeschichte 19. Lies mal Vers 35, Harry. Oder schon Vers 34, da war so ein Tumult, die wollten die Ehre der Göttin Artemis retten.
Als sie aber erkannten, dass er ein Jude war, erhob sich eine Stimme aus aller Mund und sie schrien etwa 2 Stunden lang: Groß ist die Artemis der Epheser. Als aber
Jawohl. Also dieses vom Himmel gefallene Bild, das in Ephesus verehrt worden ist im Zusammenhang mit dem Artemis-Kult, das war ein Meteor. Ja, auf jeden Fall durch die Überlieferung. Ja, genau. Nein, sie spricht schon wieder von Josua 10. Ja gut, ich meine, Hagel, darunter verstehen wir einfach normalerweise Festkörper, die vom Himmel fallen, in Form von Eis. Aber Hagel ist im Prinzip einfach Festkörper, die vom Himmel fallen, und das wird hier präzisiert, dass es eben Steine waren. Ja, Ja, gut, wobei die Stelle ist sehr schwierig. Da wird nämlich gesprochen über, du meinst in dem Deborah-Lied, oder? Wir können das kurz aufschlagen. Richter 5. Ja. Wer liest? Richter 5, Vers 20. Jawohl. Also, ja, das reicht schon. Nun, das ist sehr überraschend hier im Lied von Deborah, denn wir haben nichts in der Geschichte selbst, wo Steine vom Himmel gekommen wären. Aber das könnte man so erklären, von ihren Bahnen aus, also das heißt nicht, dass diese Himmelskörper hier, dass die Sterne von den Bahnen abgekommen wären. Aber das wäre einer von manchen Hinweisen in der Bibel, dass Engelmächte in Verbindung mit Sternen stehen, mit verschiedenen Himmelskörpern. Und dass also hier diese Engelmächte im Kampf gegen die Kanaaniter eine Rolle gespielt haben. Eben Engelmächte, die normalerweise in Verbindung stehen mit Himmelskörpern. Übrigens, von daher erklärt sich natürlich auch die Astrologie. In der Astrologie werden ja die Himmelskörper als Götter verehrt. Und der Zusammenhang besteht damit, dass wohl mit den Himmelskörpern Engelmächte in Verbindung stehen. Und da, wo eben gefallene Engel im Götzendienst werden als Götter verehrt. Das ist also, die Abgötterei ist Verehrung gefallener Engelmächte. Und so besteht hier ein sehr direkter Zusammenhang, warum man überhaupt auf die Idee der Astrologie gekommen ist. Also es ist Abgötterei, Götzendienst, aber nicht von ungefähr, sondern effektiv, weil da ein Zusammenhang besteht mit Engelmächten. Nun gut, in Josua 10 haben wir nun eben Steine, die vom Himmel gefallen sind. Das wären dann Meteoren, die Bahn verloren haben. Und das spielt bei den antiken Völkern auch eine Rolle. Zum Beispiel gibt es eine Überlieferung von einem Hethiterkönig, der ein anderes Reich besiegt hatte und rühmt sich, dass sein Wettergott, dass er Steine auf das feindliche Land geschossen hat und seinen Feind besiegt hätte. Also, solche Meteoren wurden dann in den antiken Religionen interpretiert, dass das ihre Götter waren, die solche Steine geschossen haben. Oder wie eben auch bei der Artemis in Ephesus. Und noch ein Beispiel, das man gut kennen sollte, der schwarze Stein von Mekka. Das ist auch ein Meteor, der dann von den Arabern verehrt wurde. Und zwar in Verbindung stand mit einem Baalskult. Interessant. Und daraus ist dann der Islam entstanden. Also auch da wieder dieser Zusammenhang. Nun, hier wird aber deutlich gesagt, dass es der Herr war, Jahwe, also der Gott Israels, der diese großen Steine herabgeworfen hatte. Und darum ist die Sprache natürlich sehr wichtig. Das hat all diesen kanaanitischen Völkern gezeigt, dass nicht Baal, der Blitz- und Regengott der Kanaaniter, der große Gott ist, sondern der Gott der Götter, der über allen Engelmächten steht, das ist der Gott Israels. Darum also dieses Ereignis mit diesen Hagelsteinen war für die Kanaaniter damals eine ganz deutliche Sprache. Das war gewissermaßen ein Gericht oder eine Entlarvung all ihrer Götter. Dass das nicht die wirklichen Götter sind, sondern dass der Gott Israels der einzig wahre ist, der über allen Mächten steht. Ja, Reinhold? Also gegen 60 Kilo, ja. 60 Kilo. Ja, und es zeigt auch, wer der eigentliche Sieger ist. Dass ja niemand auf die Idee kommt, Josua ist dieser starke Mann, sondern die Armee Israels hat Gewaltiges getan, aber durch göttliche direkte Intervention ist der wesentliche Sieg erfolgt. Und das war in dem Sinne ein ganz klares Zeugnis an die kanaanitischen Völker, wer ist der wahre große Gott der Götter, wie Gott verschiedene Mal in der Bibel genannt wird, der über allen Engelmächten steht und eben auch über Baal, dem Wetter, Blitz und Regen, Gott der Kananiter. Ja, und vor allem Hagel drückt aus, Festkörper, die vom Himmel fallen. Nun, ob das Eis ist oder Stein, das kann man dann mal noch offen lassen. Und hier wird durch den Zusatz Steine, wird das präzisiert. Hagel, Steine. Ja. Ja, das hängt damit mit dem altheidnischen Gedanken zusammen, dass in allem, was es gibt, sind irgendwie göttliche Kräfte drin enthalten. Also man sagt eben kosmische Kräfte und so weiter. Und das ist eigentlich nichts anderes als dämonische Mächte, die verehrt werden in den gemachten Dingen. Und darum, man wendet sich vom Schöpfergott weg und interessiert sich für Mächte und Kräfte in den geschaffenen Dingen. Also das ist genau der Trick, von der in Römer 1 beschrieben wird, dass die Heidenvölker hatten eigentlich den Schöpfergott erkannt, aber anstatt ihm, dem Schöpfer, die Ehre zu geben, haben sie begonnen, die Schöpfung zu verehren. Und dann begonnen also Kräfte in der Natur zu verehren. Und das kommt nun heute wieder. Aber es ist eine ganz logische Konsequenz, denn mit dem Aufkommen der Evolutionslehre im letzten Jahrhundert hat man den Schöpfergott aus unserem Denken weggetan und hat also dann erklärt, ja, die Schöpfung hat sich selber entwickelt. Also in der Schöpfung, in der Natur selber sind Kräfte drin, die das können, was die Bibel nur dem Schöpfer zuspricht. Also hat man die Natur damit vergöttlicht. Und sobald man die Natur vergöttlicht und ihr besondere Kräfte zumisst, ist man wieder im Heidentum zurück. Und interessant übrigens noch, Römer 1 sagt, dass eigentlich mit diesem Prozess, dass die Völker, die ursprünglich einen Monotheismus hatten, dann weggekommen sind und die Schöpfung verehrt haben, damit ist dann auch die Homosexualität gekommen. Gott hat sie dahingegeben in Unmoral, sagt Römer 1. Nun, durch das Christentum ist das, diese Unmoral sehr stark verdrängt worden und man hat in Europa wieder den Schöpfer verehrt. Nun, im letzten Jahrhundert ist man wieder dazu gekommen, sich von dem Schöpfergott abzuwenden. Das hat sich im 20. ganz stark durchgesetzt. Und mit dem, dass man den Schöpfergott weggetan hat, hat man begonnen, wieder die Natur zu verehren. Zurück zur Natur ist dann die große Devise. Und damit ist die Homosexualität wieder in einem Ausmaß aufgebrochen, wie wir das 2000 Jahre lang nicht mehr gekannt haben. Also dieser Zusammenhang zwischen Homosexualität und dem Verlassen des Schöpfergottes, da ist eine ganz direkte Abhängigkeit. Und das erleben wir heute kulturgeschichtlich vor unseren Augen. Ja, Reinhold? Absolut unmöglich. Ich meine, wenn jemand als Christ so jemand wählt, ich meine, was soll man von ihm denken? Ja, aber das zeigt dieser ganze Prozess, der über etwas mehr als 100 Jahre gegangen ist, und jetzt haben wir die Früchte davon. Wirklich eine Abkehr, total. Aber eindrücklich ist doch, wenn wir jetzt zurückkommen wieder zur Zeit von Josua, dass Gott die Sprache benutzt hat, die Völker damals verstanden haben. Ich meine, wenn wir als Westler Josua 10 lesen, dann kommt so ein liberaler Theologe vielleicht auf die Idee, ja, das sind doch Widersprüche, eben das mit den Königen, was ich am Anfang da erwähnt habe. Ja, wie kommt man auf solche Ideen, indem man einfach viel, viel zu weit weg ist von diesem Text? Wir müssen zurückkehren zum Text selber. Was steht da? Und was hatte auch das zu bedeuten damals? Und wenn wir uns so zurückversetzen, dann sehen wir, aha, diese Steine vom Himmel, das war nicht nur einfach irgendwie ein Wunder, damit es ein Wunder gegeben hat, sondern das hat eine ganz klare Sprache gehabt. Gott wollte damit zeigen, wer ist der wahre Gott? Und das haben die Kanaaniter verstanden, diese Sprache. Und das ist doch so schön, dass Gott die Sprache der Völker spricht. Ein anderes Beispiel, Babylon. Buch Daniel. Was war für die Babylonier ganz wichtig? Träume. Träume und Traumdeutung. Und ausgerechnet, Nebukadnezar bekommt von Gott einen Traum. Und alle seine Götzen, dienerisch geprägten Intellektuellen, können den Traum ihm weder sagen noch erklären. Nur Daniel kann's. Damit ganz klar gemacht wird, dieser Traum hat nichts zu tun mit der götzendienerischen Traumdeuterei der Babylonier, aber Gott spricht auf eine Art, für die Nebukadnezar empfänglich war. Und so sehen wir das durch die ganze Bibel hindurch. Gott spricht die Sprache, die Menschen verstehen. Und das hat uns natürlich viel zu sagen. Auch wir müssen uns anstrengen, dass wir heute die Sprache sprechen, die Menschen heute verstehen. Nicht indem wir faule Kompromisse machen, aber indem wir so sprechen, so erklären und auf die Dinge eingehen, die Leute heute beschäftigen. Das ist der Punkt. Die Leute heute beschäftigen nicht mehr die gleichen Dinge wie im letzten Jahrhundert oder im vorletzten Jahrhundert. Wir müssen uns fragen, was beschäftigt die Leute? Und da müssen wir dort ansetzen. Oder ein drittes Beispiel, Paulus in Athen, er hat dort einen Altar gefunden, dem unbekannten Gott geweiht, und hat das als Anknüpfungspunkt genommen, um den Athenern das Evangelium verständlich zu bringen. Und so müssen wir eben auch dort einsetzen, damit wir verstanden werden. Ist bis dahin noch eine Frage? Ja, also wir sind ja ausgegangen von der Frage, welche Rolle spielen Steine hier? Wir haben also nochmals gesehen, die Steine von Gilgal, jetzt die Steine vom Himmel. Was haben wir noch für Steine? Jawohl. Vers 18. Also diese Könige fliehen in die Berge. Das Flüchten in Berge war im zweiten Jahrtausend vor Christus und auch später, war irgendwie der Ausdruck, der war etwas Verächtliches, war ganz verächtlich. Also wenn Könige im Krieg fliehen, sich dann in Höhlen verstecken, das war nicht irgendwie etwas Heldenhaftes. Und jetzt kommt Josua und fängt sie genau dort in ihren Höhlen und stellt auch große Steine hin. Und das ist interessant, wir haben den gleichen Ausdruck wie in Vers 11. Der Herr warf große Steine vom Himmel und das Volk arbeitet jetzt auch mit großen Steinen und stellt sie vor die Höhlen. Also wir sehen, wie das Volk Gottes so handelt, wie Gott handelt. In Epheser 5 heißt es, seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Also sie lernen, wie handelt Gott, und sie handeln auch wie Gott. Und wir können lernen, wie handelt Gott. Er spricht eine Sprache, die die Menschen verstehen. Da können wir auch lernen, Nachahmer Gottes sein, indem wir auch so sprechen, wie Gott spricht. Natürlich, das ist Gericht. Auf der anderen Seite, unsere Botschaft kann auch eine Botschaft des Gerichts sein, indem wir den kommenden Richter ankündigen. Natürlich. Aber eben mit dem Hinweis auf die Gnade. Und dann, was haben wir noch mit Steinen? Jawohl, im Vers 27 werden die Höhlen dann zu Gräbern. Und nochmals legt man große Steine. Also das ist auffällig, wirklich dreimal haben wir diesen Ausdruck große Steine. Und so wird der Fluchtort ihnen zum Grab. Große Steine vor dem Grab, ja. Gut, ob jetzt das die gleichen Steine sind wie vorher, das können wir jetzt nicht so sagen. Aber auf jeden Fall ist doch die Analogie gegeben, dass es auch eben große Steine sind. Genau. Aber woran kann einen das erinnern, diese großen Steine an der Grabmündung? Vers 27. Lazarus? Der Herr Jesus selber war im Grab, ein großer Stein davor. Der sollte sichern, dass er nicht mehr rauskommt. Und das ist ja das Gewaltige, dass er auferstanden ist am dritten Tag und die Frauen sind gegangen mit der Sorge, wer wird uns den Stein vom Grabe wälzen. Und sie kommen hin, der Stein ist weg, das Grab ist leer. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ja, gut, ich glaube, wir können jetzt Pause machen. 20 Minuten und dann fahren wir weiter. In Vers 1 finden wir den großen Feind des Volkes Gottes, der ja auch die Koalition der fünf Könige bildete. Er heißt Adonizedek. König von Jerusalem. Weiß jemand zufällig, was Adonizedek bedeutet? Ja? Jawohl, gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Adon heißt Herr, Adoni, mein Herr. Oder in Verbindungsworten kann es einfach heißen Herr, Zedek, Gerechtigkeit, König der Gerechtigkeit. Er erinnert an einen früheren König aus Jerusalem. Jawohl, Malki, Zedek auf Hebräisch. Malki, könnte man sagen, mein König der Gerechtigkeit oder einfach König der Gerechtigkeit. Und so wird es übrigens auch übersetzt in Hebräer 7. König der Gerechtigkeit, Malki-Zedek, und darum Adoni-Zedek übersetze ich mit Herr der Gerechtigkeit. Und das bedeutet der gerechte Herr. Melchisedek, der gerechte König. Und das war ja ein Priester Gottes des Höchsten, dieser Melchisedek. Eine ganz erstaunliche Person, ein gläubiger, kananitischer König vor 4000 Jahren. Gewaltig. Priester Gottes des Höchsten. Und so gewaltig war er, dass Abraham ihm sogar den 10% von der Beute abgab. Jetzt haben wir hier einige Jahrhunderte später wieder einen König in Jerusalem. Er heißt fast gleich Herr der Gerechtigkeit. Aber er ist der Feind des Volkes Gottes. Und wir müssen wieder daran denken, in neutestamentlicher Übertragung des Buches Josua, von wem sprechen diese Feinde im Land? Das Fleisch, die Sünde. Dann stellt sich die Frage, müssen wir gegen die Sünde in uns Krieg führen? Der Herr Jesus hat nicht getan, weil er ja keine Sünde hatte in sich. Oder wie meinen Sie es?
Er hat sie auf sich genommen und hinweggetan.
Gut, ja. Er wurde ja zur Sünde gemacht, genau. Er hat sie, hat so das Gericht Gottes erduldet. Aber ich meine, wenn es geht um die Überwindung des Bösen, werden wir nie aufgerufen in der Bibel gegen die Sünde zu kämpfen. Sondern, was müssen wir machen bei der Sünde in uns? Ich habe es nicht ganz verstanden, nochmals. Uns der Sünde für tot halten. Römer 6, Vers 11. Haltet oder betrachtet euch der Sünde für tot. Das heißt also, die Sünde selber ist nicht tot. Die ist quicklebendig. Das merken wir jeden Tag, nehme ich an. Und uns der Sünde für tot halten, das heißt, überlegen, wenn der Jesus am Kreuz gestorben ist, an meiner Stelle, dann ist ja sein Tod mein Tod. Ja, also, dann kann ich mich für tot betrachten in Bezug auf die Versuchung. Und die Versuchung, die kann mit Toten nichts mehr anfangen. Wenn ich nicht darauf reagiere. Ist so genau gleich, wenn mich jemand wütend machen will und mich irgendwie reizt, herausfordert, mich provoziert. Und ich reagiere nicht, dann kommt es nicht zu, dann bringt es nichts. Und das ist das Gleiche, wenn man einem Alkoholiker aufs Grab Whisky stellt. Das ist absolut erfolglos. Er reagiert nicht mehr, der Tote reagieren nicht mehr. Und genau das ist der Punkt, Römer 6, Vers 11. Haltet euch der Sünde für tot, gar nicht reagieren auf die Versuchung. Und dann vergeht es wieder. Luther sagte, ich kann nichts dafür, wenn die Vögel mir auf den Kopf machen. Aber wenn sie Nester bauen auf meinem Hut, dann habe ich was dafür. Und genau so ist es. Die Sünde, die wirft dauernd ihre Last ab, wie die Vögel. Die machen das im Flug, oder? Ich habe das schon erlebt, mal in einer Gemeindestunde im Gottesdienst. Es war so warm im Sommer. Die Türe war offen, ein Vogel kam hinein, zog Runden und dann hat er beschossen, seine Bombe abgeworfen, voll auf mich, Rücken runter. Nun, da konnte ich nichts dafür, oder? War völlig unschuldig. Aber hätte der Vogel ein Nest auf meinem Kopf gebaut, dann, ich meine, das, dann hätte ich schon was dafür, wenn ich so schön ruhig hingehalten hätte. Das ist also der Punkt. Die Last wird, damit werden wir dauernd bombardiert. Aber Nester dürfen diese Vögel keine bauen. Sonst wird es nämlich zuerst zur Gedankensünde und dann auch zur Tatsünde. Aber wenn wir gar nicht reagieren, dann geschieht nichts. Und wir haben gerade auch in der Pause noch etwas Interessantes besprochen. Wir haben doch zum Beispiel das Thema Homosexualität nur so kurz angesprochen. Und da ist es ganz wichtig, dass man unterscheidet zum Beispiel zwischen Homophilie und Homosexualität. Diese Unterscheidung wird normalerweise in der Diskussion gar nicht gemacht. Homophilie, das ist die Neigung zum gleichen Geschlecht. Aber Homosexualität ist dann, wenn die Neigung auch ausgelebt wird. Und das macht, dafür macht Gott jemand verantwortlich. Wenn jemand diese Neigung hat, dann macht ihn Gott nicht einfach so für das an sich verantwortlich. Aber wenn es auslebt, das ist genau das Gleiche, wenn ich Verlangen habe, etwas zu stehlen. Und ich mache es nicht, dann bin ich kein Dieb. Also das wäre noch was, wenn man alle Leute, die irgendwie mal die Neigung verspürt haben, etwas zu stehlen, wenn man die als Diebe bezeichnen würde. Und so werden viele bezeichnet als homosexuell. Die sind gar nicht homosexuell, die sind homophil. Weil sie diese Neigung gar nicht ausleben. Und die Bibel verlangt, wenn jemand gläubig ist und diese Neigung hat, dann verlangt sie von ihm einfach, dass er das nicht auslebt. Aber sie verlangt damit nicht mehr, als was sie auch von Ledigen allgemein verlangt. Nämlich Ledige dürfen ihre Sexualität auch nicht ausleben, weil die Sexualität ja in den geschützten Rahmen der Ehe gehört. Und wenn man diese Unterscheidung macht, dann sieht das vieles ganz, ganz anders aus. Und so, ja? Ja, das stimmt für die Zeit des Neuen Testaments. Da war die Heiratsfähigkeit sehr, sehr tief. Also das Alter war sehr tief. Man, als Mädchen verlobte man sich normalerweise so mit 12 bis 14 Jahren. Und man heiratete dann mit 14 so. Und als Junge 14 Verlobung und mit 16 etwa war man verheiratet. Das war üblich. Also das ist noch interessant für die Weihnachtsgeschichte. Unter Maria muss man sich also nicht unbedingt eine junge, reifere Frau von 25 Jahren vorstellen, sondern eher ein 12-jähriges junges Mädchen. Ah gut, aber das ist jetzt nur die erste Hälfte gewesen. Aber wenn ich dann schaue zu anderen Zeiten... Jakob war nach unseren Maßstäben ein alter Mann, als er heiratete. Also das heißt, in alttestamentlichen Zeiten war zum Teil das Heiratsalter viel höher. Also das kommt auch darauf an, in welcher Epoche. Aber die Entwicklung der Sexualität, die war natürlich auch damals weiter unten. Also kann man nicht sagen, dadurch, dass man eine Pubertät durchleben muss vor der Ehefähigkeit, das sei nun eine Entschuldigung, dass die Sexualität eben auch schon vorher ausgelebt werden muss. Nein, natürlich hat man es in unserer Gesellschaft heute in dieser Hinsicht schwerer. Denn wenn die heiraten könnten mit 12, bis 16, dann sind viele spannungsvolle Jahre, sind diese inneren Spannungen werden dadurch quasi genommen. Aber auf der anderen Seite ist zu sagen, dass diese Entwicklung, dass man eben lernt, mit der Sexualität umzugehen, lernt, auch enthaltsam zu leben, das formt ja die Persönlichkeit. Und auch in der Ehe muss man ja auf diesem Gebiet fähig sein, eben quasi seinen Mann und seine Frau zu stehen. Denn Krankheit und alles, alle möglichen Umstände und Überarbeitung und so weiter, das sind ja alles Gründe, die muss man einfach akzeptieren können. Da muss man das gelernt haben in der Jugendzeit. Also kann man nicht einfach sagen, das ist nur negativ. Das Negative ist vielmehr, dass in unserer Gesellschaft das sexuelle Empfinden dauernd stimuliert wird. Und das macht es viel schwieriger. Ich meine, man kann ja nirgends herumlaufen, ohne irgendwie durch Reklame und so immer wieder stimuliert zu werden in etwas, was einem im Moment gar nicht beschäftigen würde. Und das macht es der Jugend so schwierig. Und das ist das Gemeine. Und dann kommt die ganze Erziehung dazu, dass man sagt, ja, das sollte man auch ausleben und so weiter. Dieser ganze Gruppendruck, der da ist in der Schule, sogar dann, wenn es gar nicht ausdrücklich gesagt wird. Aber der Gruppendruck ist da und das macht es den Jugendlichen so schwierig und darum müssen wir ihnen den Rücken stärken auf diesem Gebiet. Gut, also das nur so als Erklärung der Sünde gegenüber. Da müssen wir nicht kämpfen, sondern gar nicht reagieren. Darum sagt die Bibel eben, spricht sie von Verleugnung. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Oder Titus 2, die weltlichen Lüste verleugnend. Also auf die Sünde gar nicht eingehen. Das ist wie wenn man jemanden begegnet am Bahnhof, den man kennt, und man reagiert überhaupt nicht auf den. Das Verleugnen ist nicht sehr nett, oder? Aber bei der Sünde muss das so gemacht werden. Aber wo spricht die Bibel von Kampf? Jawohl. Das ist ein Lob. Und zwar geht es ja dort um die Sünde des Abfalls. Im Hebräerbrief geht es ja dauernd um die Sünde des Abfalls vom Christentum. Und dieser Kampf ist gekommen dadurch, dass die eigenen Volksgenossen, die Juden, diese gläubigen Juden verfolgt haben. Haben ihnen die Güter geraubt, sagt Hebräer 10. Aber es ist nicht bis zum Martyrium gekommen. Und darum, also der Druck von außen, die Verfolgung, die wollte eigentlich, das Ziel dieser Verfolgung war, die Hebräer zum Abfall zu bringen. Und da mussten sie gegenüber diesem äußeren Druck, da mussten sie Widerstand leisten. Das ist aber nicht die Sünde in uns, sondern es ist der Druck von außen, der gekommen ist. Und der Hebräerbrief sagt, ihr habt noch nicht wieder die Sünde ankämpfen, bis aufs Blut widerstanden. Das heißt, ihr seid nicht bis zum Martyrium gekommen. Das ist der Punkt. Ihr habt noch nicht das Blut hergeben müssen. Nur, in Anführungsstrichen, hat man euch beraubt, aber keiner von euch musste Blutzeuge werden. Ja? Jawohl, der gute Kampf des Glaubens. Jetzt ist aber dort nicht gesagt, was ist denn das Objekt des Kämpfens? Wer muss bekämpft werden? Gut, dort geht es natürlich um das Kämpfen in der Rennbahn. Also es geht darum, dass man alle Energie einsetzt wie ein Sportler. Ein Sportler muss enthaltsam leben, nicht rauchen, nicht trinken und er muss ständig trainieren. Und so sollten wir als Christen eben Dinge, die uns irgendwie im Glauben hinderlich sind, auf die verzichten, damit wir ganz klare Linien haben, was sind unsere Ziele. Ein Sportler hat klare Ziele und die will er verfolgen und er ist bereit, auf Dinge, die er haben könnte, zu verzichten, weil sie ihm irgendwie hinderlich sind für diese Ziele. Das ist der Kampf des Glaubens. Aber auch das ist wieder nicht ein Kämpfen gegen die Sünde in uns. Die müssen wir verleugnen, nicht darauf eingehen. Oder ebenso wie bei der Fuchsjagd, die Jäger gehen mit Hunden hinter den Füchsen her. Die Füchse stellen sich dann plötzlich wie tot am Boden nieder und die Hunde gehen darüber hinweg. Und so müssen wir es machen, wenn die Hunde kommen, auf den Boden, und dann gehen die Hunde wieder vorbei. So geht das. Also in der Theorie ist es ein bisschen einfacher, aber jetzt müssen wir eben trainieren. Nun, aber wo wirklich der Kampf gegen einen Feind genannt wird. Ja? Jawohl, gegen die Mächte der Finsternis. Lies doch gerade vor, Peter. Epheser 6, Vers 10.
Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget wider die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Göttern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget.
Ja, danke. Und dann gebe ich noch an, für die, die gerne Notizen machen, Jakobus 4, Vers 7. Widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Und 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht standhaft im Glauben. Also, Jakobus 4, Vers 7, 1. Petrus 5, Vers 8. Widerstehe dem Teufel. Und Epheser 6 beschreibt dann die Waffenrüstung und auch das Schwert des Geistes, mit dem es gilt, zuzuschlagen. Also gegenüber Satan, da nicht verleugnen, sondern widerstehen. Da ist ein Kampf mit dem Schwert gefordert, mit dem Schwert, dem Wort Gottes. Und darum der Kampf in Josua versinnbildlicht neutestamentlich unseren Kampf gegen Satan und seine Engel, die Finsternismächte. Und darum, Adonizedek ist ein deutliches Bild von Satan, der dann die anderen Fürsten versammelt zum Krieg gegen Israel. Also der Teufel... Ja, genau. Aber das sind natürlich die Verbündeten Israels und die sind ja eingesetzt als Tempeldiener. Die Gibeoniter.
Ja, sie schlagen sozusagen den Diener meines Herrn, nicht?
Ja, genau. Aber die sind gewissermaßen, weil sie verbündet sind mit Israel, wird durch den Angriff auf Gibeon, ist es auch schon ein Angriff auf gewissermaßen auf Israel. So könnte man das sagen. Also, aber das stimmt genau, was Sie sagen. Doch, das findet man dann schon, aber nicht so, dass man sagen kann, wie viel Zeit jetzt verstrichen ist, bis die Städte dann bewohnt worden sind. Aber es ist schon so, dass diese Städte dann übernommen worden sind von den Israeliten, aber nicht alle. Bei Jericho zum Beispiel, dort war es ausdrücklich verboten, diese Stadt soll nicht mehr aufgebaut werden. Und erst später in der Zeit der Könige hat er dann... Einer das gewagt, Hiel von Bethel, hat dann Jericho wieder aufgebaut. Aber dann ist der Fluch eingetreten von Josua. Aber gewisse andere Städte, die sind schon übernommen worden. Aber jetzt zeitlich könnte man nicht sagen, wie lange ist es gegangen, bis sie die Stadt besiedelt haben. Ja gut, aber natürlich sind da Unmengen von Menschen umgekommen. Es wird aber auch nicht immer gesagt, was sie jetzt mit ihnen gemacht haben. Ich meine, es wird nicht gesagt, dass sie sie dauernd begraben haben. Aber gerade das Begraben ist natürlich ein wichtiger Aspekt, um solche Pest verhindern zu können. Dazu kommt natürlich noch, dass das Gesetz Mose sowieso den Kontakt mit Toten als etwas Verunreinigendes hinstellte. So hat man also Tote so weit wie irgend möglich hat man auch nicht berührt. Also da, wo es nötig war, schon. Aber wenn das irgendwie nicht nötig war, dann hat man sie lieber nicht berührt, damit man sich nicht wieder rituell reinigen musste nachher. Ja, gut, das wird alles nicht ausdrücklich gesagt, wie das gegangen ist. Nein, die Verunreinigung ging, wenn man selber in Kontakt kam mit dem Toten. Genau. Gut, also wir sind ausgegangen von Adonizedek, der da die anderen Könige zusammenruft, ein Bild von Satan, dem Anführer der Finsternismächte. Aber sein Name heißt Herr der Gerechtigkeit. Und so sagt doch der Apostel Paulus in 2. Korinther 11, im Blick auf die Taktik Satans, Vers 14 und 15, kann das jemand vorlesen?
Kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Es ist auch nichts Großes, wenn auch sein Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen.
2. Korinther 11, ja, 14 und 15. Also der Satan nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Und seine Diener eben machen das auch. Darum, also Irrlehrer, die kommen nicht plump daher und sagen, hallo, ich bin ein Irrlehrer und jetzt erzähle ich etwas ganz Schlimmes. Sondern Irrlehre kommt immer subtil, so unterschwellig und eben verführerisch. Und Satan selber kommt als Engel des Lichts. Interessant ist zum Beispiel, wenn man an die Entstehung des Islam denkt. Wir haben jetzt gerade vorhin auch wegen dem Stein in Mekka etwas gesprochen. Im Islam, durch wen wurden Offenbarungen an Mohammed weitergegeben? Ja, und zwar der Engel Gabriel. Wird gesagt, der Engel Gabriel von der Bibel, der hätte diese Offenbarungen weitergegeben. Ja. Das ist gut denkbar, dass er eine Engelerscheinung hatte. Aber das war nicht der Engel Gabriel, sondern wenn der Satan selbst die Gestalt eines Engels des Lichts annimmt, das zeigt uns, dass solche Offenbarungen, das liegt absolut auf der Linie von dem, wovor Paulus hier warnt. Oder denkt man an die Entstehung der Sekte der Mormonen. Auch dort spielten Engel Offenbarungen eine wichtige Rolle. Das ist genau auf dieser Linie. Dieser Engel. Ja, der hatte so Zustände, die epileptisch aussahen, beziehungsweise die nach Besessenheit aussahen.
Aber sowas hat man ja bei einer Engelserscheinung in der Bibel nie, wenn es also ein Engel ist.
Ja, natürlich, das sind ja die Kennzeichen, wo dieser Engel entlarvt werden kann. Aber nicht nur an dem, sondern auch an dem selber, was er gesagt hat. Denn der Koran ist im Widerspruch zur Bibel. Gut, also Adonizedek, König der Gerechtigkeit, aber es ist der Feind des Volkes Gottes. Und dann finden wir eben in dieser Geschichte, davon haben wir jetzt gar noch nichts gesprochen, diesen Höhepunkt, dass Josua sogar der Sonne und dem Mond gebieten durfte. Vers 12. Damals redete Josua zu dem Herrn. An dem Tage, da der Herr die Amoriter vor den Kindern Israel dahingab und sprach vor den Augen Israels, Sonne stehe still zu Gibeon und du Mond im Tale Ajalon. Und die Sonne stand still und der Mond blieb still stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerächt hatte. Das ist etwas so Besonderes, dass gesagt wird, so etwas sei dann später nicht wieder geschehen, steht in Vers 14. Aber warum ist dieses Wunder geschehen? Was sollte das bedeuten?
Sie wussten ja, Josua sollte Gottes Auftrag erfüllen und das war eben in zwei Stunden oder drei noch nicht zu machen. Es war einfach, das sollte einmal grundsätzlich
Ja, der Herr ist Gott. Aber warum jetzt ausgerechnet so, dass Sonne und Mond stillstehen?
Haben Sie da irgendwelche Götzen von den Banden?
Natürlich. Die Mond- und Sonnenverehrung spielt ja doch eine ganz zentrale Rolle bei all den nahöstlichen Völkern. Und jetzt kommt das Volk Israel und vertreibt diese Götzendiener. Steine vom Himmel haben schon gezeigt, dass der Gott Israels stärker ist als all die Baalim, der Regengott der Kanaaniter. Und jetzt befiehlt er sogar noch der Sonne, sie soll stillstehen, und dem Mond, er soll stillstehen. Also eine absolut deutliche Sprache, dass der Gott Israels über all diesen Göttern der Kanaaniter steht. Also eine Sprache, die, das war ein Schock für die Völker damals, so etwas zu erleben.
Aber warum steht jetzt da, nie mehr hat Gott so auf die Stimme eines Menschen gehört? Bezieht sich das jetzt speziell auf Sonne und Mond für dieses Gebet?
Ja, genau.
Weil bei Elia hat Gott ja auch auf die Stimme des Menschen gehört.
Natürlich, genau. Aber hier steht es genau im Zusammenhang mit dem, dass also jemand die Sonne so der Sonne geboten hätte, stillzustehen. Ja.
Markus 9 möchte den Vers lesen. 9, Vers 23. Jesus aber sprach zu ihm, dass wenn du kannst, ist, wenn du glauben kannst, denn dem Glaubenden ist alles möglich. Und ich sehe auch hier einfach eine wunderbare Gebetserhöhung. Und ich denke, dass die Gebete sehr, sehr weit. Es wird doch all die Dinge, wo wir meinen, es sei unmöglich, dass es für Gott eigentlich eine Leichtigkeit ist, dass wir wirklich alles wirklich im Gebet machen.
Genau, aber man könnte sich eben doch fragen, warum ist denn das nur hier geschehen und vorher nie, nachher nie? Erst einmal zeigt es, dass Gott Wunder tut, nicht so wie die Menschen das wollen. Also das Argument, das viele heute bringen, Gott ist derselbe Gott, er ändert sich nie, also tut er immer große Zeichen und Wunder, das Argument verhält nicht. Gott ändert sich nie, aber er handelt, er ist immer gleich, aber er handelt nicht immer gleich. Das ist hier ganz klar dokumentiert. Er handelt nicht regelmäßig so. Das war ganz außergewöhnlich. Und zweitens, wenn Gott ein Zeichen tut, dann hat das immer eine Bedeutung. Es hat eine Sprache. Wenn der Herr Jesus Brot vermehrt hatte, dann war das, um zu zeigen, ich bin das Brot des Lebens. Wenn er einen Blindgeborenen geheilt hatte, war das, um zu zeigen, ich bin das Licht der Welt. Wenn er Lazarus auferweckt hatte, war es, um zu zeigen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und. Und wenn Gott hier bei der Landnahme unter Josua, als die kanaanitischen Völker, die im Sonnenkult und im Mondkult drin tief verstreckt waren, dieses Wunder schenkte, dann war es, um ein für allemal deutlich zu machen, dass das nur Lampen sind. Sonne und Mond, nicht mehr. Es sind Lampen, es sind keine Götter. Und sie sind unter der Macht des einen wahren Gottes. Und Josua, der unter der Führung des einen wahren Gottes stand, durfte in diesem Kapitel die Armee Israels befehligen und sogar die Naturkräfte. Das ist gewaltig. Eben, weil er ein Werkzeug war in der Hand des Gottes der Götter. Und es ist uns aufgeschrieben worden, damit dies eben als Zeugnis ist, auch für spätere Zeiten. Also wer sagt, heute sollten wir auch Tote auferwecken? Weil es braucht dieses Zeugnis. Das Argument zieht auch nicht, denn wir haben das Zeugnis schon so viele Male in der Schrift selbst. Das ist nicht von daher zwingend, dass Gott auch so handeln müsste heute. Genauso wie wir nicht erwarten können, dass er jetzt das Gleiche tut in unseren Tagen wie mit Josua. Aber wir haben das Zeugnis in der Schrift und damit kennen wir durch die Schrift diesen Gott der Götter, der über allem steht, über den Armeen der Menschen und auch über den Naturkräften. Und dann ist noch interessant, dass hinzugefügt wird, ist das nicht geschrieben im Buche Jaschar? Dieses Buch Jaschar kommt auch noch später vor, in 2. Samuel 1, Vers 18 wird es auch noch erwähnt. Es ist ein außerbiblisches Buch. Und in der Bibel werden sehr oft außerbiblische Bücher zitiert. Und sie werden nie hingestellt, dass sie Gottes Wort sind, aber sie werden zitiert. Gerade zum Beispiel in der Geschichte der Könige wird doch immer wieder auf Bücher verwiesen. Ist das nicht geschrieben dort und dort, wo man das noch weiter nachlesen kann? Aber diese Bücher haben wir alle nicht mehr und sie gehören alle nicht zur Heiligen Schrift. Aber was können wir daraus lernen? Erstens, dass wir nicht nur die Bibel lesen sollen. Wir dürfen auch andere Bücher lesen. Sonst würde die Bibel uns nicht auf Bücher verweisen, die nicht zur Bibel gehören. Das ist ja manchmal eine extreme Haltung, wenn Christen sagen, wir sollten eigentlich nur die Bibel lesen und sonst gar nichts anderes. Das tönt sehr biblisch, aber es ist gar nicht biblisch, denn die Bibel verweist uns auf andere Bücher. Ja gut, aber es wird doch als Referenz darauf hingewiesen, ist das nicht auch dort geschrieben? Da wird man also doch wird erwartet, dass doch manche das Buch Jaschar kennen. Oder wir können ja mal die Formulierung schauen in anderen Stellen.
Buch von den Kämpfen Gottes, kennt man das? Weiß man, was das
ist? Nein, das ist auch so eins. Schlag auf 4. Mose, das meinst du nicht?
Ich weiß nicht, wo es steht.
Also in 2. Samuel 1, habe ich gesagt, dort kommt das Buch Jaschar nochmals vor. Vers 18, 17 und 18, liest das jemand?
Und David stimmte diese Klagelied an über Saul und über Jonathan, seinen Sohn. Und er befahl, dass man die Söhne Judah das Lied über den Bogen lehren solle, wie es ist geschrieben im Buch Jaschar.
Nun, siehe, es ist geschrieben im Buch Jaschar, dieses siehe, ist ja schon ein Hinweis, beachte, im Buch Jaschar. Also ist das doch mehr als nur einfach, es steht dort, sondern es wird wirklich, die Aufmerksamkeit wird erweckt auf das Buch Jaschar hin. Ja, aber das ist etwas anderes. Das sind dort Propheten, die Geschichte geschrieben haben. 29,29 wird das erwähnt. Doch, aber lesen Sie mal vor. Das hilft uns weiter, das stimmt. Nein, 1. Chroniker 29. Ja?
Die Geschichte des Königs David, die frühere und die spätere, sie ist geschrieben in der Geschichte des Seher Samuel und in der Geschichte des Propheten Nathan und in der Geschichte Gads, des Schauenden.
Jawohl. Also da werden uns verschiedene Bücher von Propheten erwähnt, die wir so nicht mehr besitzen heute, und auch wieder mit einem Siehe. Und dann auch, wenn wir eine Chronika lesen, gibt es immer wieder diese Hinweise auf solche Bücher, wo man etwas dergleichen nachlesen könne. Und was es zeigt, ist, dass außerbiblische Bücher nicht prinzipiell eben nicht interessant wären. Wir wissen, dass die Bibel, Altes und Neues Testament, vollkommen von Gott inspiriert ist. Das allein ist Gottes Wort und es ist die volle Offenbarung. Es braucht nichts dazu und nichts, und wir dürfen auch nichts davon wegnehmen. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht auch andere Bücher zunutze machen. Und es wird auch hier gerade gezeigt, wie die außerbiblische Geschichte uns eine Hilfe sein kann, um die biblische Geschichte zu verstehen. Denn gerade dadurch, dass wir wissen, wie war zum Beispiel die Zeit der Evangelien, wie lebte man damals, wie dachte man damals, das hilft uns, manche Details in den Evangelien auch besser verstehen zu können. Und die Bibel verweist uns also auch, dass wir in solchen Büchern nachschlagen können. Aber damit sagt sie nicht, diese Bücher sind unfehlbar und sie wären Gottes Wort. Überhaupt nicht. Genauso wie zum Beispiel Judas zitiert doch auch einen Ausspruch von Henoch, der außerbiblisch überliefert worden war. Im Judasbrief. Und den man im Alten Testament nicht findet. Also können solche Dinge uns nützlich sein, wir dürfen sie zu Rate ziehen. Und das zeigt uns auch gerade, dass unser Weltbild nicht ein gespaltenes sein soll, wo es zwei Bereiche gibt. Es gibt den Bereich der Bibel und dann gibt es den Bereich des Säkularen. Und das ist irgendwie gespalten, das hat nichts miteinander zu tun. Nein, die Bibel spricht in unsere Welt, in unsere Zeit hinein und das stimmt genau mit der Wirklichkeit überein. Das sind also nicht irgendwie zwei Bereiche, die miteinander nichts zu tun haben. Und so hat man ja auch in der liberalen Theologie, hat man versucht zum Beispiel mit 1. Mose 1 fertig zu werden. Man sagt, ja, da geht es gar nicht um Naturwissenschaft. 1. Mose 1, da geht es um Glauben, es geht einfach darum, um Gott irgendwie als Schöpfer zu loben. Das sollten wir gar nicht irgendwie in Verbindung zu bringen mit Naturwissenschaft. Das sind zwei ganz verschiedene Gebiete, die sollen wir gar nicht miteinander vergleichen. Und das ist ganz falsch. Es tönt vielleicht sehr fromm, es ist ganz falsch. Denn die Bibel, die sagt nicht nur einfach, Gott ist der Schöpfer in 1. Mose 1, sondern sie sagt uns sehr genau, was Gott gemacht hat. Und es werden Dinge auch genannt, die dann auch Spuren hinterlassen haben, auch die Sintflutgeschichte. Und so hat die Bibel Autorität in allen Bereichen, worüber sie spricht. Und wenn sie über Geschichte spricht, sie sagt immer die Wahrheit. Und darum können uns auch außerbiblische Informationen können nützlich sein, aber wir müssen sie wirklich immer als das betrachten, was sie sind, der Bibel unterstellt. Die Bibel allein hat Autorität und allein sie ist unfehlbar. das Buch der Kämpfe, ja? Ja, ja, genau. Aber es gibt noch mehr solche außerbiblischen Bücher, die zitiert werden in der Bibel.
Jawohl.
Ja. Ach so, in Ihrer Bibel, sagen Sie.
Ja.
Sie haben welche Bibel?
Ich habe die revidierte Elberfelder Übersetzung.
Oh ja, interessant. Gut.
Und es wird geschrieben, dass noch Teile von über 200 nicht-kanonischen Büchern in den Qumran-Feldern
Ja, ja, gut. Wobei von ganz verschiedener Qualität. Zum Teil sind sie fantastische Sachen und zum Teil sind sie wirklich nützlich. Genau. Gut. Sind bis dahin noch Fragen?
Ja, Vers 12, könntest du noch was dazu sagen? Zwei Städte da, Sonne, stehe geschrieben. Jetzt könnte ja jemand sagen, das ist ja wissenschaftlich völliger Unsinn. Die Sonne braucht ja gar nicht still zu stehen. Die Erde dreht sich ja um die Sonne.
Jawohl. Aber wenn du mit deiner Frau einen schönen Spaziergang machst, ganz allein am Abend, dann sagst du auch nicht, ach, wunderbar, diese Erddrehung jetzt. Sondern du sagst, wunderbar, dieser Sonnenuntergang. Also wir haben hier ganz normale Sprache, die von unserem Beobachtungsfeld ausgeht. Und das ist so komisch, Leute im 20. Jahrhundert sagen, ach, seht ihr, die Bibel ist so veraltet, er sagt, Sonne stehe still zu Gibeon. Aber die gleichen Leute sagen, wie toll, wie schön ist dieser Sonnenuntergang. Und dabei ist auch nicht die Sonne, die untergeht. Also er benutzt die Sprache, was er sieht, die Sonne, die sich eben für uns als Beobachter bewegt, die soll stillstehen. Aber er erklärt nicht, wie Gott das nun naturwissenschaftlich dann gelöst hat. Und das wissen wir ja nicht mal heute, wie das gegangen ist. Und es haben viele versucht, alle möglichen Ideen zu bringen, wie man das irgendwie anders erklären könnte. Sogar eine der verrücktesten Ideen war, das sollte eigentlich bedeuten, eine Sonnenfinsternis. Oder das bedeutet eigentlich, dass Israel hier irgendwie ein Zeichen gesehen hat, ein Vorzeichen am Himmel, und das hat ihnen Mut gemacht im Kampf. Einfach nur nicht den Text stehen lassen. Aber wenn wir den Text so lesen, wie er da steht, dann ist dann die Sonne stillgestanden und der Mond ist stillgestanden. Und wir wissen nicht, wie das gegangen ist, aber so schlau sind wir ja nicht, dass wir alles wüssten. Und wir können einfach davon ausgehen, dass der Herr des Universums, er hat das geschafft. Er ist der Herr der Naturgesetze und konnte das so tun. Und damit hat er gezeigt, eben, dass er der allein wahre Gott ist, der überall den Göttern der anderen Religionen steht. Und darin ist natürlich Josua 10 hochaktuell, denn mit dem Kapitel fordern wir alle heraus, die heute so gerne von Religionstoleranz sprechen, in dem Sinn, dass man doch sagen muss, man muss alles gelten lassen. Ja, wir verfolgen niemanden, der eine andere Ansicht hat als wir. Natürlich sind wir tolerant. Und die Bibel gebietet uns, alle Menschen zu lieben und zu achten. Aber, dass wir eine volle Überzeugung haben, dass der Gott der Bibel der einzig wahre Gott ist, der über allen Göttern der anderen Religionen steht, das ist eine andere Sache. Und dafür haben wir unsere guten Gründe. Unter anderem aus Josua 10. Ja, wir wollen noch beten zum Schluss. Ja? Jawohl. Und wenn du schon das so anspielst, wir haben ja auch noch einmal ein Wunder, wovon niemand weiß, wie das geschehen ist. Das sind die 3 Stunden der Finsternis am Kreuz. Und das war keine Sonnenfinsternis. Denn erstens geht eine Sonnenfinsternis nicht 3 Stunden. Und zweitens ist um die Zeit des Passas herum eine Sonnenfinsternis gar nicht möglich. Dann ist die Zeit von Vollmond. Das geht gar nicht. Aber wir haben auch eine außerbiblische Bezeugung, dass es eine solche Finsternis gegeben hat, durch den Samaritaner Tallus aus dem 1. Jahrhundert. Wir können nur sagen, es hat diese Finsternis gegeben. Wie das gegangen ist, wissen wir nicht. Aber die Bedeutung dieses Zeichens, das wissen wir. Denn in dieser Finsternis war es, wo Gott sich von seinem Sohn abgewandt hat, er der Sündenträger war, und Gott wollte nicht, dass irgendein Mensch das schmerzentstellte Gesicht seines Sohnes sehen sollte. Darum diese Finsternis. Ich glaube, wenn jemand stirbt in einem Verkehrsunfall, das macht man automatisch dann wieder zugedeckt, den neugierigen Blicken entzogen. Und als der Herr Jesus, der Sündenträger auf Golgatha war, dann hat Gott diese Finsternis geschickt. Wir können sie nicht erklären, die Finsternis, aber wir haben gute Gründe, wirklich überzeugt zu sein, dass es sie gegeben hat. Wir wollen noch beten.